Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Andreas Martin. Heute geht es um das Thema Berufung. Liebe Hörer, wie die Heiligkeit Ziel aller in Christus Getauften ist, so hat jedes Leben seine eigene besondere Berufung. Die Berufung ist der vorhersehende Gedanke des Schöpfers über das jeweilige Geschöpf. Sie ist sein Idealplan. Ist wie ein Traum, der von Gott, der Gott am Herzen liegt, weil ihm das Geschöpf am Herzen liegt. Gott, der Vater, will diesen Plan unterschiedlich und spezifisch für jedes Leben. Der Mensch ist nämlich ins Leben gerufen und, wenn er ins Leben eintritt, trägt und findet er in sich das Abbild dessen, der ihn gerufen hat. Ja, das ist wirklich harte Kost. Das war eine Zusammenfassung aus den Dokumenten der Verlautbarung des Apostolischen Stuhls und ein Ausschnitt aus dem Schlussdokument des Europäischen Kongresses über die Berufung zum Priestertum und Ordensleben in Europa aus dem Jahr 1997. Sie merken schon an dem relativ komplexen Text, den ich Ihnen gerade vorgelesen habe, dass eine Berufung zum einen etwas ganz Besonderes ist und zum anderen natürlich auch aus einer gewissen Prüfung oder einer gewissen Prüfung unterliegen muss. Denn man darf sicherlich nicht behaupten, man sei berufen, ohne das vorher geprüft zu haben und ohne eventuell auch den Beweis dafür zu bringen. Eine Berufung ist und bleibt aber auch immer etwas ganz Persönliches. Es ist der Idealplan Gottes an einem Menschen, der nicht einfach vervielfältigt oder kopiert werden kann. Ich darf heute hier bei uns in der Spiritualitätssendung ganz herzlich unseren Gast begrüßen. Es ist der Prior des Zisterzienserklosters in Bochum-Stiepel, Herr Pater Maximilian Hein. Grüß Gott, Herr Pater.
Grüß Gott, Herr Martin.
Pater Maximilian ist, ich erwähnte es bereits, Prior des Zisterzienserklosters in Bochum-Stiepel und unterrichtet an der ordenseigenen päpstlichen Hochschule Benedikt des 16. Heute in der Spiritualitätssendung geht es um eine persönliche Berufungsgeschichte, nämlich um die Ihrige. Herr Pater, Sie werden uns heute erzählen, wie es zu Ihrer Berufung gekommen ist. Pater Maximilian, darf jeder von sich behaupten, er sei von Gott oder er sei vor Gott berufen?
Ich glaube schon, weil wir können ja davon ausgehen, dass jeder Getaufte zumal es für sich beanspruchen darf, dass Gott ihn bei seinem Namen gerufen hat. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, mein bist du. Und diese Gewissheit, dass Gott tatsächlich jeden persönlich anspricht, dass er nicht nur uns als Geschöpfe in diese Welt hineinsetzt, sondern als seine Kinder, die er liebt und die von ihm wirklich so geliebt werden, dass sie auch von ihm einen Auftrag bekommen haben, das ist, glaube ich, eine ganz große Botschaft, die uns auch helfen kann, dann die besondere Berufung, die Gott schenken will, um seiner Kirche auch durch den priesterlichen Dienst zu stärken und ein deutliches Zeugnis für das Evangelium in der Welt zu geben, durch geistliche Berufungen, um diese besonderen Berufungen noch stärker zu verstehen. Eine besondere Berufung zum Priestertum bedeutet nicht, dass dann dadurch sofort auch eine größere Heiligkeit gegeben wird. Also die Besonderheit ist hier mehr zu verstehen von dem Dienst her, in diesen Dienst, in den der Einzelne hineingestellt wird und in dem er gleichsam, so möchte ich sagen, sich selber entprivatisiert wird, um ein Mensch zu sein, der eben wirklich für Gott und für die anderen da ist, der aber vor allem auch seine Liebe finden muss, immer wieder auch in dieser engen, in diesem Zusammensein mit Jesus Christus, mit dem dreieinigen Gott. Er muss ein Mann Gottes sein, um für die Menschen da zu sein. Ich glaube, das ist eine ganz gute Zusammenfassung, wenn man das so sagen kann, nicht Mann Gottes, um für die Menschen da zu sein. Etwas, wo der Einzelne dann täglich, aber auch um diese Berufung und diese Gnade ringen muss, weil sie ist zwar ihm für immer geschenkt als eine unverbrüchliche Gnade, das heißt als ein Siegel, das seiner Seele nie abgenommen werden kann. Aber es ist zugleich eben auch eine große Aufgabe, der er immer wieder nicht ganz gerecht wird, sondern wo er auch sein Mea Culpa sprechen muss und wo er eben Gott um Barmherzigkeit auch für sich selber bitten muss, um für die anderen auch ein barmherziger Hirte zu sein, der sie hinführt dorthin, wo wir alle hingelangen sollen, nämlich in die Heimat Gottes, dort, wo er uns auch in die Schar der Heiligen einmal aufnehmen will.
Und die Berufung als Siegel, was wir von Gott praktisch verliehen bekommen haben, ist natürlich auch ganz was Besonderes und muss auch gepflegt werden, sozusagen auch im Gebet. Und natürlich auch auf dem eigenen Weg immer wieder überprüft werden, ob ich auch auf dem richtigen Weg bin. Herr Pater, wir sind jetzt neugierig geworden und freuen uns sehr auf Ihre Ausführungen.
Ja, wenn ich über meine eigene Berufung sprechen soll, dann tue ich das oft mit einer gewissen Scheu, weil es natürlich nicht ganz einfach ist, über die eigene Berufung zu sprechen. Aber ich kann voller Dankbarkeit sagen, dass meine Berufung sicher schon im Kindesalter begonnen hat. Ich kann mich erinnern, als ich damals ein Kind war, wurde ich regelmäßig von meiner Mutter mit zur Heiligen Messe genommen. Und die Feier der Eucharistie war für mich von Anfang an eigentlich etwas, wo ich nicht in eine fremde Welt eintauchte, sondern wo ich tatsächlich mich wirklich daheim fühlte und wo ich ganz deutlich erkennen konnte, dass Gott mir hier eine kleine Nähe schenken will. Ich bin damals schon als Vorschulkind zur Erstkommunion gegangen. Das war keine feierliche Erstkommunion, wie man sich heute bei der Erstkommunionfeier vorstellt, sondern das war nichts weiter, so könnte man sagen, als eine Werktagsmesse innerhalb einer Gemeindemission, die damals durchgeführt wurde. Es war kurz nach dem Konzil 1966 und der damalige Pater, der das leitete, hat diejenigen Kinder eingeladen, die von zu Hause wirklich auch vorbereitet worden sind, dass sie dann zur Kommunion gehen dürften, wenn sie auch unterscheiden könnten, eben wer hier wirklich uns begegnet. Das heißt, dass Jesus Christus wahrhaft und wirklich in der Hostie gegenwärtig ist. Und das war für mich als Kind eigentlich ein so großes Geschenk. Ich habe auch wirklich tief daran geglaubt. Ich bin damals zur Kommunionbank hingetreten mit meiner Mutter an einem Werktag. Ich habe mich hingekniet. Ich hatte keinen besonderen Anzug an und nicht dieses ganze äußere Brimborium, wenn ich das so sagen darf. Aber es war doch ein Moment, den ich nie vergessen werde und wo ich dann mit einer inneren Sehnsucht eigentlich erfüllt war, die mich nie losgelassen hat. Und ich glaube, das ist ja schon etwas Entscheidendes gewesen, dass ich diese Nähe zur Eucharistie als Kind wahrgenommen habe. Sicher war in dieser ganzen Zeit auch meine Mutter eine ganz wichtige Bezugsperson, die mich hier gerade auch in den Glauben hineingeführt hat, aber nicht nur meine Mutter. Ich hatte auch noch eine Tante, also die Schwester meiner Mutter, die eine ledige Frau war, die tatsächlich es verstanden hat, uns immer wieder neu die Liebe zu Gott zu zeigen, auch durch ihr Arbeiten. Sie war eine ganz einfache Frau, die bei uns im Garten oder fast wie auf dem Feld gearbeitet hat. Sie war früher bei den Bauern, war eine Magd, ist dann in unsere Familie nach dem Krieg gekommen und hat dort doch eine Heimat auch gefunden und uns Kindern, weil sie ledig gewesen ist, eine ganz besondere Beziehung auch zu Gott aufgezeigt. Denn sie hat in ihrem Leben auch sehr viel durchgemacht. Sie wurde von den Nazis geschändet. Es waren verschiedene Dinge, die sie wirklich auch durchgemacht hat. Aber sie hat nie ein großes Gottvertrauen verloren. Und wir Kinder wussten diese Hintergründe nicht. Aber wir haben gespürt, dass hier ein Mensch ist, der wirklich auch es versteht, mitten im Alltag das Fenster zu Gott zu öffnen. Und das war wunderbar. Es war sicher entscheidend auch in meiner ganzen Berufungsgeschichte, dass ich den Tod meines Vaters auch sehr hautnah miterlebte. Da war ich erst 12 Jahre alt und das war für mich einfach ein ganz großer Einschnitt. Und ich habe damals sicher auch mit Gott gerungen. Es war für mich als Kind ganz schwer zu begreifen, dass auf einmal eine Bezugsperson nicht mehr so da ist. Mein Vater starb ganz plötzlich am Weihnachtstag. Und am Abend des Weihnachtstages, dann, das war wahrscheinlich wie eine Eingabe, eine Eingebung, habe ich mit meiner Mutter gesprochen und dann muss ich ihr gesagt haben, was ich aber später nicht mehr wusste, dass ich Priester werden wolle. Die Erinnerung daran hat mir aber der liebe Gott wohl wieder genommen. Und erst Jahre nach meiner Weihe hat mir meine Mutter davon erzählt. Sie hatte damit so lange gewartet, weil sie mich nicht in eine Richtung drängen wollte. Für mich war aber diese Bestätigung ein Geheimnis, das ich in mir verborgen hatte und über das ich sonst auch nie gesprochen habe. Das heißt also, Berufung war für mich immer etwas ganz Persönliches, ein Geheimnis, das ich hüten wollte, über das ich mit fast niemandem gesprochen habe. Und es kam dann hinzu, dass ich ein Jahr bevor mein Vater starb zu den Oblaten der makellosen Jungfrau Maria ins Internat gekommen bin, nach Kulmbach, und dort einen charismatischen, guten Priester hatte als Internatspräfekten, der mir dann gerade auch in dem Jahr, nachdem mein Vater gestorben war, in den folgenden Jahren, so muss ich sagen, doch ein Vorbild gewesen ist, der wirklich auch den Vater sowohl ersetzt hat, wie auch wirklich denjenigen, der uns halt zu Guten und zu Menschen erzogen hat, wie ein zweiter Don Bosco, sage ich manchmal, weil er doch einer war, der mit uns gearbeitet hat, gespielt hat, gelernt hat, der für uns einfach auch ein Vorbild im Beten war und ein Vorbild, wie kann ich ein ordentlicher und ein Mensch werden, der für Gott und für die Menschen da ist. Das war sicher ganz entscheidend, diese Anfangszeit, möchte ich sagen, in meiner Berufung. Als dann das Internat später aufgelöst worden ist, war ich sehr enttäuscht, weil ich eben sicher auch in manchem jugendlichen Ungestüm solche Entscheidungen überhaupt nicht verstehen konnte und mir gedacht habe, wenn man so handelt, dann kann auch kein Nachwuchs kommen für den betreffenden Orden. Und ich habe mich dann also innerlich dann wieder eigentlich von diesem Gedanken, dass ich einmal auch eventuell bei den Oblaten eingetreten wäre, abgewendet und habe dann gedacht, also Priester schon, aber Ordensmann, das ist vielleicht für mich nicht das Richtige. Und ich bin dann später, aber dennoch nach einem Jahr Studium, wieder mit einem Orden in Kontakt gekommen. Und das war für mich damals auch etwas ganz Bewegendes, nämlich als ich dann in Heiligenkreuz war und dort eben eine Begegnung hatte, die ich nie vergessen werde, nämlich dass jemand, den ich es vorher nicht kannte, aber mir mehr oder weniger die Wege öffnete und mir auch irgendwie zeigte, dass Gott seinen Finger mit im Spiel hat und dass er mir dadurch den Weg zeigen will.
Sie haben eingeschaltet hier in der Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Pater Dr. Maximilian Heim erzählt uns seine Berufungsgeschichte.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe den ersten Teil eigentlich so kurz erzählt aus meiner eigenen Kindheit. Ich habe erzählt, eben wie damals auch meine Eltern, meine Mutter und auch eine Tante hier diese Berufung doch sehr gut mitgetragen haben. Dann auch die Begegnung eben mit Priestern und vor allem der sehr frühe Bezug zur Eucharistie, wodurch ich als Kind schon die Frühkommunion empfangen habe. Der Eintritt ins Internat, was für mich auch damals wirklich eine ganz gute Erfahrung war, nicht wie es heute oft so negativ dargestellt wird, dass alle, die im Internat gewesen sind, mehr oder weniger dann eben doch schlechte Erfahrungen gemacht hätten. Ich kann das von mir nicht sagen, sondern ich muss wirklich sagen, ich habe gerade durch die Priester oder durch vor allem auch einen Priester, den ich dort als Präfekten hatte, die besten Erfahrungen gemacht, und er hat im Grunde doch meine Berufung, ohne mich dorthin zu drängen, so gefördert, dass ich ihm sehr, sehr zu Dank verpflichtet bin. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe dann erzählt, wie ich nach Heiligenkreuz gekommen bin und dass ich in Heiligenkreuz zunächst einmal auf der Suche war. Ich war nicht jemand, der schon wusste, wie es weitergeht. Ich hatte zwar schon mit dem Theologiestudium begonnen, aber es war eben noch nicht klar, soll ich Weltpriester werden oder soll ich Ordenspriester werden. In Heiligenkreuz habe ich dann die Zisterzienser dort kennengelernt und es war für mich wirklich wie ein neues Erlebnis, dort junge Mönche zu treffen und ältere natürlich auch, aber die in einer Freude das lebten, was ich mir im Herzen eigentlich schon so vorgestellt habe, nämlich ein guter Wechsel zwischen Ora et Labora, bete und arbeite, und dass wirklich der ganze Tag getragen war dann auch von dem Chorgebet, das in Heiligenkreuz ja noch in der alten Form des gregorianischen Chorals gesungen und gepflegt wird, was für mich, der ich ein musikalischer Mensch auch bin, wirklich so etwas Ansprechendes war, dass ich mich eigentlich sofort auch dort zu Hause gefühlt habe und gemerkt habe, dass Gott mich dort haben will. Aber es war dennoch noch ein Ringen, es war nicht von heute auf morgen. Ich habe dann vor allem auch in der Zeit des ersten Kennenlernens durch einen Professor der Hochschule, der war gleichzeitig Dekan der Hochschule, eine ganz neue Form auch von Wissenschaft und Frömmigkeit erlebt, nämlich dass man auch als Professor des Alten Testamentes sich niederknien kann und den Rosenkranz beten kann. Auch das war mir vorher, wo ich an der Uni war, teilweise so aufgestoßen, wenn ich das sagen darf, dass teilweise Professoren zwar sehr gescheit geredet haben, aber im Grunde die Liebe, die doch den ganzen Glauben trägt und durchpulsiert, dass diese Liebe oft auf der Strecke geblieben ist. Und hier habe ich gespürt, dass tatsächlich der Kontakt mit Gott etwas Selbstverständliches ist. Der Weg führte dann schließlich ins Noviziat und auch dort habe ich zunächst einmal natürlich diese ganze neue Welt des Mönchseins kennengelernt. Es war für mich nicht einfach, hier Mönche überhaupt kennenzulernen und diese Form auch. Ich habe vorher nie Mönche gesehen. Ich bin zwar aus einer Gegend, ich stamme aus Kronach und bin in Kulmbach dann zur Schule gegangen. Und in Kulmbach gab es früher auch Zisterzienser, aber wir haben so etwas höchstens noch aus der Geschichte gekannt. Da gab es vielleicht noch ein Mönchshofbräu, ein Bier, nicht? Das war das Einzige, was mehr oder weniger noch an Mönche erinnert. Aber was sind denn überhaupt Mönche? Und das ging mir dann schon auf, was Benedikt sagt, weil die Zisterzienser sind ja Mönche, die nach der Regel des heiligen Benedikt leben, dass man Gott überhaupt nichts vorziehen soll. Solche Sätze oder dass dem Gebet nichts vorgezogen werden soll oder dass die andere wichtige Weisung, dass man die körperlichen und charakterlichen Schwächen geduldigst ertragen soll. Und zwar bei den anderen, aber auch bei sich selbst. Und das musste ich auch im Noviziat lernen. Das Noviziat ist ja das erste Jahr, wo man doch selber auch geprüft wird. Es geht ja bei einer Berufung nie einfach nur um eine Neigung, dass man das gerne tut, sondern es geht auch darum, dass man wirklich auch die Eignung feststellen muss und dass diese Eignung vor allem von der Kirche festgestellt werden muss und dass die Kirche selber dann ihr Ja sagt. Ich habe dann manchmal gesagt, also mein Noviziat hätte ich als Novizenmeister selber nicht begleiten wollen. Ich hätte mich vielleicht sogar weggeschickt, habe ich manchmal gesagt, in einer gewissen, mit einem gewissen Schalk im Nacken, weil ich einfach doch damals sehr gerungen habe. Ich bin in eine Glaubenskrise hineingekommen, was man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann, aber es gibt eben auch solche Dinge im Kloster, die einen dann auf einmal erschüttern, wo man aus einem kindlichen Glauben herausgerissen wird und dann wieder ganz neu den Glauben nachbuchstabieren muss. Und das hat Gott mir im Noviziat geschenkt, so kann ich es im Nachhinein sagen, denn es war gut, dass nicht einfach diese Berufung so linear verlief, sondern dass es wirklich auch Kurven gab, dass es eben Höhen und Tiefen gab, dass es eine Form des Ringens gegeben hat, die ganz tief gegangen ist, wo ich selbst noch die Frage an Gott gestellt habe, hast du mir denn überhaupt nichts mehr zu sagen? Also ich habe fast an Gott gezweifelt, weil ich auf einmal irgendwie in diesem Licht, wo ich vorher irgendwie stand, von Berufung und von Gnade und von ihm getragen sein, irgendwie herausgenommen war in einen Nebel, der mir alles irgendwie vernebelt hat, wo ich Gott nicht mehr verstehen konnte. Und das war aber eine gute Erfahrung. Im Nachhinein bin ich dafür so dankbar, weil sich in dieser Zeit, glaube ich, die Berufung am meisten eben stabilisiert hat. Und ich habe dann etwas getan in dieser inneren Not, was ich eigentlich innerlich immer abgelehnt habe, weil ich da viel zu nüchtern und kritisch bin, dass ich die Bibel genommen habe, aufgeschlagen habe und einen Satz dann sofort gesehen habe, der mir ins Auge fiel. Es war von Johannes 21, 22, du aber folge mir. Nachdem ich das so getan hatte, in dieser Not, Berufungsnot möchte ich sagen, war ich alles andere als beruhigt und habe gesagt, so ein Schmarrn, wie kannst du so etwas tun, die Bibel gleichsam wie ein Orakel benutzen, das tut man nicht, denn das ist eigentlich nicht das, was Gott von einem will. Und ich bin also ganz unzufrieden über so ein Tun in die Kirche damals gegangen, zum Frühchor, habe dort mitgebetet, danach war die Heilige Messe und plötzlich kam dann beim Evangelium das gleiche Evangelium, Johannes 21. Und das war für mich wirklich dann ein Erlebnis, das so tief im Herzen auch verborgen und geborgen blieb, dass ich aus dieser Begegnung doch auch leben konnte. Es war nämlich ein Evangelium, das vielleicht einmal oder zweimal einmal in 2 Jahren vorkommt, Entschuldigung. Also etwas, was wirklich nicht oft vorkommt. Und es war die gleiche Stelle, die ich vorher nicht im Schott, sondern in einer ganz normalen Bibel eben aufgeschlagen hatte, ohne zu wissen, welche Stelle ich treffen würde. Es gibt also solche Dinge, wo Gott tatsächlich auch eine Berufung bestätigt, die von uns selber in Zweifel gestellt wird. So etwas muss es nicht geben. Es muss auch nicht so dramatisch verlaufen. Ich war selber dann Novizenmeister später in dem Einsatz, den mir eben das Kloster selber zugebilligt hat. Aber ich glaube, es war gut, dass ich eben selber so ringen musste, um dann später als Novizenmeister doch andere, die auch ringen müssen, zu verstehen. Ich habe im Grunde in dieser Zeit wirklich den Glauben tiefer gelernt. Und es war für mich wichtig, auch hier nicht allein zu sein, sondern auch zu erfahren, wie kann ich auch die Hilfe der anderen in Anspruch nehmen. Auch da ist es vielleicht gut, wenn man einem Berufenen einfach klar wird, du bist nicht allein und du darfst ruhig auch wirklich mit deiner Not auch einem anderen dein Herz ausschütten. Damals hatte ich auch einen sehr guten Beichtvater, auch jetzt habe ich einen guten Beichtvater. Mir war überhaupt die geistliche Begleitung immer etwas ganz Entscheidendes für meine eigene Berufung. Das hat schon begonnen, wenn ich das vielleicht mal noch kurz einstreuen darf. Als ich Kind war, auch da wieder eine Erfahrung. Ich habe damals eine Beichte erlebt durch einen indischen Priester, der mir so geholfen hat, wirklich die Barmherzigkeit und Liebe Gottes zu verstehen, so dass ich wirklich auch diese Erfahrung von Beichte und Barmherzigkeit Gottes immer sehr ernst genommen habe. Der Grund meines Zweifels damals im Noviziat war wirklich die Theodizee-Frage, die ja oft beim Glauben eine ganz harte Rolle spielt, nämlich wie kann Gott das Negative zulassen, das ich eben selber erlebt habe, beziehungsweise im Kloster auch erlebt habe. Und das war für mich einfach auch eine Kernfrage, auch darin doch eine Fügung zu sehen, denn Gott kann nicht nur fügen, er kann auch manches zufügen. Und es ist sicher gut, wenn wir erlernen, dass Gott uns alle Sicherheiten nimmt, damit nichts anderes Sicherheit ist als er selber, wie es einmal Klaus Hämmerle formuliert hat, was mir auch sehr gut geholfen hat. Wichtig und entscheidend ist sicher in dieser Zeit nicht nur die geistliche Begleitung durch Priester und so weiter, sondern auch, dass man weiß, dass man vom Gebet anderer getragen ist. Und das war eine Berufungserfahrung, die ich nicht missen möchte und die ich dann im nächsten Teil noch ein wenig schildern möchte.
Sie hören die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Pater Dr. Maximilian Hein erzählt uns den Weg seiner Berufung.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich war stehen geblieben bei der Erfahrung, dass doch auch die Begleitung einer Berufung ganz entscheidend ist. Natürlich durch geistliche Begleitung, durch Priester, durch die Beichte und verschiedene andere Dinge, die ganz entscheidend sind. Aber doch meine ich, dass es auch notwendig ist, dass eine Berufung vom Gebet her getragen wird, und zwar vom eigenen Gebet. Derjenige, der berufen ist, der muss doch in Gott seine Heimat finden. Ich kann mich gut erinnern, als ich mal in Stiepel am Anfang gewesen bin, wieder. Ich habe ja, wenn ich das einstreuen darf, zweimal in Stiepel quasi das Kloster mitprägen dürfen. Bis zum heutigen Tag präge ich es ja mit. Also ich habe damals 1988 das Kloster Stiepel hier mitgegründet und bin dann im Jahr 2004 wieder hierher gekommen und war aber eben ursprünglich in Heiligenkreuz eingetreten und war auch in Heiligenkreuz so daheim, dass ich immer gerne dort gewesen bin und auch heute noch gerne dort bin. Aber ich habe dann, wie ich wieder nach Stiepel gekommen bin, einmal gesagt, dass ich dass mir irgendwie die Heimat fehlt. Und dann hat mir mein geistlicher Begleiter gesagt, ja, die Heimat, das bedeutet schon, ob man die Heimat in Gott hat. Und dann ist einem jeder Ort auch wirklich, kann jeder Ort zur Heimat werden. Und das war damals eine ganz entscheidende Mahnung auch in der Beichte, die für mich doch auch bis zum heutigen Tag sehr prägend ist. Heimat in Gott. Dass wir aber nicht allein unterwegs sind und auch unser unsere eigene Berufung getragen wird, dann vom Gebet und vom Opfer auch der anderen. Das hat sicher auch meine Mutter mir vorgelebt. Sie ist in diesem Jahr verstorben und hatte wirklich ein langes Siechtum, ein langes Leiden, war aber bis zum Schluss geistig klar. Und sie hat mir ganz früh schon ein Gebet gelehrt, das ich wirklich als Kind überhaupt nicht verstehen konnte, aber das mich doch so innerlich getragen und bewegt hat, dass dieses Gebet mir nie aus dem Sinn gekommen ist. Ich möchte es einmal vorlesen, weil es doch ein sehr schönes Gebet ist. Es heißt: O Jesus, ewiger hoher Priester, der du aus Liebe zu uns die Menschheit durch dein Leiden und deinen Kreuzestod erlöst hast, nimm durch die gebenedeiten Hände deiner Mutter mein Leiden gütigst an. Mit deinem Kreuz opfere ich dir das meine in Liebe auf, befruchte das Apostolat deiner Priester, damit ein Reich des Lichtes, der Liebe und des Friedens zu uns komme. Fiat für deine Priester, für die Seelen. Als ich dieses Gebet auswendig gelernt habe, habe ich keine große Ahnung gehabt, was überhaupt bedeutet, dass man das Leiden auch aufopfern kann für das Apostolat der Priester. Aber ich habe dann doch das als Priester selber erfahren, wie meine Mutter und sicher viele andere Menschen, die meine Berufung mitgetragen haben, das genau umgesetzt haben, dass sie ihr Leben, all das, was Gott ihnen schickt, einfach mit in die Waagschale gelegt haben, um eine Berufung mit durchzutragen und im Gebet, im Opfer, in der Liebe, die man dadurch zum Ausdruck bringt. Und ich habe manchmal gesagt, dass ich als Priester wirklich ein glücklicher Priester bin und eine Berufung leben kann, wo ich anderen Menschen auch die Liebe Gottes vermitteln kann, das habe ich nicht mir selber zu verdanken, sondern das habe ich natürlich der Gnade Gottes zu verdanken. Aber diese Gnade wurde oft eben wirklich auch erfleht und erbetet von vielen Menschen, die sich in dieser Weise mit dem Leiden Christi vereint haben, wenn sie selber eben leiden mussten oder in die Schule des Leidens hineingenommen wurden. Und das ist für mich eine wichtige Erfahrung in der eigenen Berufung, nämlich zu wissen, dass gerade auch die Menschen, die jetzt nicht so nach außen hin strahlen können oder vor anderen stehen können oder Vorträge halten können oder eben, was weiß ich, von Gott erzählen können, dass sie oft durch ihr geduldiges Leiden, durch ihr beständiges Beten Gott so nahe sind, dass sie tatsächlich hier wie einen Strom der Gnade öffnen, der gerade durch diese Menschen wie durch eine Wasserleitung dem Dürstenden zugeleitet wird. Und das ist sicher so. Und diese Lehre ist im Grunde auch nichts anderes als das Marianische, was ja der heilige Bernhard uns auch lehrt, wo er die Mutter Gottes mit einem Aquädukt vergleicht, nicht? Also eine Wasserleitung, die von Strom der Gnade, die im Grunde eben am Herzen Gottes, am Herzen Jesu ganz nahe ist und dieses Wasser der Gnade den dürstenden Menschen zuleitet. Und ich glaube, das ist ihre Gnadenvermittlerin-Funktion und in dieser Weise können viele Menschen eben hier in diese Gnadenvermittlung mit einsteigen. Und das ist, glaube ich, so etwas Schönes und Gutes zu wissen, weil wir tatsächlich so an der Erlösung der ganzen Menschheit, ja der Welt, mit teilnehmen dürfen. Es gibt nur einen Erlöser, nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, Jesus Christus. Aber er nimmt uns mit hinein in dieses wunderbare Geheimnis, dass er die Welt nicht zugrunde gehen lassen will, sondern dass er tatsächlich gerade auch das Leiden, das wir auf uns nehmen, heilbringend umwandeln kann. Ja, ich bin, wie ich schon erwähnt habe, ja Zisterzienser geworden. Der heilige Bernhard ist sicher für mich die Gestalt, die auch mein Leben dadurch geprägt hat. Er war einer, der ganz eng verbunden war mit dem Gekreuzigten. Nichts anderes zu wissen als Jesus Christus und zwar als den Gekreuzigten. Einer, der auch eben diese Faszination, die Paulus schon hat, nämlich dass eben wir nur uns auf Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen berufen können und von ihm leben können, dass wir von dieser Spiritualität erfüllt sind. Die Zisterzienser haben, so dürfen wir sagen, sicher auch den Boden mitbereitet für den heiligen Franziskus und für die ganze franziskanische Spiritualität. Es war für mich auch bewegend, dass ich gerade am Franziskustag 1982 nach Heiligenkreuz gekommen bin und der damalige Abt hieß sogar Franz. Also es gibt manche Dinge, die man ja im Nachhinein erst verstehen kann, im Rückblick. Natürlich hat es mich dann auch bewegt, als ich auf einmal den Namen Maximilian bekommen habe, nämlich nach Maximilian Maria Kolbe, also nach diesem Pater, Franziskaner Minoriten, der sein Leben hingegeben hat für einen Familienvater. Und überhaupt der Bezug zu den Heiligen wurde für mich etwas ganz Wesentliches in meiner Berufung. Also nicht nur zu den Menschen, die einen umgeben, sondern auch doch der Himmel, der im Grunde sich öffnet, wenn einer berufen ist. Und gerade bei jeder Priesterweihe ist es ja so, dass man unmittelbar vor der Weihe flach auf der Erde liegt, nicht als Zeichen der Verfügbarkeit. Ich bin ganz für Gott verfügbar. Aber in dieser gebrochenen Situation, dass der Mensch ja im Grunde aus sich nichts tun kann, werden dann alle Heiligen angerufen. Man ist in dieser ohnmächtigen Haltung, möchte ich sagen, nicht wie fast wie eben der Gekreuzigte, der auch am Boden lag bei der Kreuzigung. Nicht, man ist dort, aber es werden über einen dann die Namen der Heiligen ausgerufen, die für einen bitten, damit wir das, was dann folgt, nämlich das in Dienst genommen werden, das von Gott ergriffen werden, dass Gott die Hände auf einen legt und noch einmal in einer ganz besonderen Weise sagt, mein bist du, dass du mich eben zu den Menschen hinträgst, dass das umgesetzt werden kann, dass man wirklich dann auch in persona Christi sprechen kann, das ist mein Leib hingegeben für euch, das ist mein Blut vergossen für euch, dass ich eben dann dieses Ich spreche dich los von deinen Sünden ja in dieser Weise sprechen kann, dass eben nicht ich spreche, sondern ein anderer spricht, Christus selber. Dass man den Kranken nahe ist, dass man die Liebenden auf einen Weg der Liebe führen darf, der eine christliche Ehe bedeutet, was heute genauso eine große Herausforderung ist wie das gelebte Zölibat, wo eben die Christusförmigkeit doch auch durchstrahlen soll.
Wir haben heute in der Spiritualitätssendung die Berufungsgeschichte von Pater Maximilian Heim gehört. Herr Pater, Sie haben von den Höhen und Tiefen gesprochen, die es in der Berufung gibt. Ist es denn normal, dass man diese Täler auch als Berufener praktisch durchleben muss?
Ich glaube schon, weil man doch auch eine die Berufung fällt nicht einfach nur vom Himmel, sondern sie will auf der Erde wachsen, so könnte man sagen. Das heißt, man ist doch hier auf der Erde und nimmt teil einfach auch an den Nöten, an den Schwierigkeiten auch der anderen Menschen. Und das kann manchmal auch sehr tief und existenziell hineingehen. Also ich glaube, das ist schon wichtig, dass der Priester nicht einer der von den Menschen enthoben ist, sondern doch wirklich auch aus den Menschen genommen ist, in Dienst genommen wird für die Menschen und dadurch auch wirklich auch alles an Höhen und Tiefen, was es hier auf Erden gibt und auch im Kloster gibt, dass er daran teilnimmt.
Ja, vielen Dank. Eine erste Hörerin hat sich bei uns gemeldet, das ist Frau Beger. Grüß Gott, Frau Beger.
Hallo.
Ja, Frau Beger.
Ja, grüße Gott. Spreche ich mit Herrn Pater Maximilian?
Ja, ich bin da.
Herzlichen Dank. Bitte. Ihr Gespräch und Ihre Wegberufung hat mich sehr, sehr angesprochen. Ich bin ein altes Mädchen mit 86, aber mein Gebet geht hin zur Berufung für Priester. Und deshalb würde ich darum bitten, ob ich dieses Gebet, was Sie vorgelesen haben von Ihrer lieben Frau Mutter,
ja,
ob ich das bekommen kann. Denn ich bin auch leidend mit Knochengerüst und kann fast nicht mehr gehen. Also ich kann es auch aufopfern und das werde ich auch immer wieder tun. Aber dieses Gebet hat mich ganz besonders angesprochen. Ihnen, sehr verehrter lieber Herr Pater, wünsche ich Gottes reichen Segen weiter für Ihr Wirken.
Geben Sie dann bitte dem Radio Horeb Ihre Adresse.
Ja, das soll ich dort dann ja, beim Service anrufen?
Ja, rufen Sie beim Hörerservice an und wir geben dann Ihnen genau die Kontaktdaten und auch das Gebet. Als nächstes darf ich Frau Petrovic begrüßen aus München. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich habe jetzt vergessen, wie Sie heißen, weil ich koche und höre.
Das ist Pater Maximilian.
Ich bin Pater Maximilian.
Pater Maximilian, grüß Gott. Ich bin die Frau Petrovic aus München. Und ich habe ein bisschen verfolgt, wie ich gesagt habe. Aber gut, ich bin jetzt schon so alt, aber ich bin wirklich berufen. In Jugend, also in junge Jahre, meine junge Jahre, habe ich die Mutter Gottes geträumt und so war ich sehr rührend. Aber ich war damals verlobt, habe ich nicht an anderes gedacht, nur dass nicht klappt mit meiner damalige Verlobter und so, und das war wirklich so. Und nicht weiter, und jetzt, seit ich in Rente bin, also vor ein paar Jahren, habe ich wirklich Gott, Jesus, Mutter Gottes alles erlebt. Und das ist sehr gut. Ich bete viel, ich bin Legio Maria und Rosenkranz und so. Aber mehrere, fast jede vier Stunden bete ich einen Rosenkranz.
Schön.
Und ja, ist manchmal sehr anstrengend, aber gerne, ich rede, ich spreche mit Gott und alle Heilige und Jesus am meisten, Mutter Gottes. Und so, jetzt wollte ich eigentlich Sie fragen, so privat zu sprechen oder so, weil meine Berufung, ich bin schon bald 70 und ich bin zufrieden zu Hause und so, aber das alles ist ein bisschen anstrengend geworden. Aber dass ich in ein Kloster jetzt gehe, das ist für mich wegen der Familie ein bisschen unmöglich.
Ich glaube, das wäre auch nicht richtig. Ja. In dem Alter sollte man nicht mehr ins Kloster gehen. Ja, das sollte, ja. Nicht, da sollte man wirklich sich der Familie widmen und auch dort eben für Berufungen beten aus der eigenen Familie. Und die eigene Berufung, nämlich als Mutter und Oma und so weiter, so leben, dass die Kinder dann auch eben gerade an diesen Menschen eine Hilfe und einen Halt haben, wie ich es ja auch erzählt habe. Nicht? Ich habe erzählt von meiner eigenen Mutter, die sehr alt geworden ist, sie ist fast 90 geworden. Und ich habe erzählt von meiner Tante, die auch für mich eine ganz große Frau eben der eine war, die doch die Berufung sehr gefördert hat, obwohl sie eine ganz einfache Frau war, also nicht studiert und aber doch eine tiefe Weisheit hatte durch ihren Kontakt mit Gott und durch ihr Gebet und durch ihr Opfer und durch ihr ganzes Leben. Also ich glaube, es ist gut, wirklich das Leben hier so auch als in der Familie zu leben, denn das ist ganz entscheidend.
Ja, vielen Dank, Frau Petrovic. Wir haben vorhin gesprochen von den Höhen und Tiefen in der Zeit, dass das völlig normal ist, so eine Berufung, dass man durch diese Täler gehen muss. Und Sie sprachen auch von den geistlichen Begleitern. Und es gibt natürlich auch die Fürbitte und auch die Fürbeter. Inwieweit haben Sie das wirklich gemerkt, dass die Fürbeter an Ihrer Seite stehen, Herr Pater, dass sie für Sie da sind und auch für Sie eintreten?
Ich glaube, das ist ein Wissen, da braucht man gar nicht viel drüber zu sprechen. Das ist manchmal so, vielleicht ist es Ihnen auch schon so gegangen, dass Sie auf Menschen stoßen, die allein durch ihr Wesen einem schon bekundet haben, dass sie einen mit ins Gebet hineingenommen haben und mit ins Gebet hineinnehmen. Und eine solche Zusage ist eigentlich ein so großes Geschenk, dass auch selbst wenn man das nicht immer gleich spürt, aber hier eine Gewissheit vorhanden ist, die eine Realität ist, die einfach jede Berufung mitformt.
Ja, vielen Dank. Als nächstes haben wir eine anonyme Hörerin auf Sendung. Grüß Gott. Mit wem spreche ich?
Grüß Gott.
Ist Pater Maximilian?
Ja, grüß Gott. Mir ist das jetzt durch den Kopf gegangen, was ich mal erlebt habe. Ich habe ein paar mystische Erfahrungen gemacht und dann habe ich das mal einem Franziskanerpater erzählt und der sagte, dann müsste man auch irgendetwas tun. Ich habe aber nicht weiter gefragt. Und was kann mir schwer irgendetwas vorstellen. Also ich lebe normal als Christ, ich gehe jede Woche in die Messe. Und aber darüber hinaus weiß ich jetzt nicht, was dieser Pater mir da sagen wollte.
Vielen Dank, Herr Pater.
Ja, also ich kann natürlich auf eine Andeutung nicht jetzt eine ein Rezept geben, aber ich kann vielleicht Folgendes sagen, man kann sicher auch das religiöse Leben als Laie intensivieren, dass man versucht, doch, wenn immer es möglich ist, auch am Werktag zur Heiligen Messe zu gehen oder eben auch, wie die Dame es vorhin gesagt hat, den Rosenkranz zu beten. Die Mutter Gottes von Fatima hat es uns ja ans Herz gelegt, ich bete täglich den Rosenkranz. Das ist sicher ein wunderbares, demütiges und einfaches Gebet, das uns das Lebensgeheimnis Jesu aufschließt. Das ist wichtiger als alle anderen Erfahrungen, die man vielleicht irgendwie machen kann, dass man sich wirklich in die Heilige Schrift und in das Leben Jesu hinein vertieft. Und gerade wenn man den Rosenkranz betet, ist es ja fast so, dass man Worte der Heiligen Schrift meditiert, und zwar um das Leben Jesu besser zu begreifen. Solche einfachen Gebete sind sehr gut. Aber natürlich auch die Schriftlesung, die für uns wirklich auch entscheidend ist, gerade auch als benediktinische Mönche. Wir haben ja die Lectio als eine Form, die Lesung als eine göttliche Lesung, die einem doch das Wort Gottes selber zur Nahrung werden lässt, wodurch Gott uns selber formen will in seinem Wort. Und das sind wichtige Dinge, sind wichtiger als irgendwelche Gefühle und Dinge, die man selber hat, sondern wirklich, dass man sich formen lässt, auch in dieser Nüchternheit des Geistes, die uns der Heilige Geist schenkt und wodurch er uns verbinden will mit Jesus Christus, den Gekreuzigten, und uns heimführen will zum Vaterhaus.
Ja, Herr Pater, was würden Sie jemand mitgeben, der sich gerufen fühlt oder der sagt sogar, ich bin berufen? Was würden Sie ihm mitgeben auf dem Weg? Was soll er tun? Was soll er machen?
Ja, es gibt drei Dinge, nicht? Also wenn es ein junger Mensch ist, der zum Ordensleben zum Beispiel berufen ist, eine junge Frau, die Schwester werden will, oder ein junger Mann, der Ordensmann werden will, oder jemand, der Priester werden will, dann würde ich sagen, ja, bete, geh zur Heiligen Messe, vertraue dich auch einem Priester an, der diese Berufung mitprüfen kann, denn es ist wichtig, es gehört die Neigung, die Eignung und die Bestätigung durch die Kirche dazu, und man kann keine von diesen drei wichtigen Kriterien einfach ignorieren, denn die Neigung ist wichtig, also derjenige muss es selber wollen. Die Eignung ist auch wichtig, dass man sieht, kann der studieren, kann der die äußeren Voraussetzungen auch erfüllen, zum Beispiel um eben Priester zu werden, oder wenn er in eine Gemeinschaft eintritt, kann er auch auf beiden Füßen stehen, dass er sein Leben wirklich auch in der Welt fristen kann, denn ins Kloster, sage ich mal, können nur die gehen, die auch eventuell wieder draußen bestehen könnten, nämlich sie müssen den Weg im Kloster wählen als eine Bevorzugung vor anderen Wegen, die sie auch sonst gehen könnten. Also nicht, dass man meint, ja, das Kloster ist halt noch das Letzte, was ich eben probieren könnte. Nein, es ist wichtig, dass man doch im Leben auf beiden Füßen stehen kann und das Herz eben bei Gott hat. Und die Bestätigung durch die Kirche ist auch entscheidend, denn die Kirche ist einfach eine Fortsetzung, könnte man sagen, auch dieses Geheimnis der Fleischwerdung. Und Gott will eben auch durch Menschen, durch andere Menschen uns unsere eigene Berufung klarer machen. Und da gehört die Demut einfach dazu.
Mhm. Ja, vielen Dank. Das waren sehr schöne und auch sehr tiefgehende Worte. Wir sind am Ende der Sendezeit angelangt. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung noch einmal hören möchten, haben Sie die Möglichkeit, eine CD bei unserem CD-Dienst zu bestellen. Das ist unter folgender Telefonnummer, ist der CD-Dienst zu erreichen. Das ist die 0700 75 25 75 20. Oder nutzen Sie einfach unser Download- oder Podcast-Angebot. Hier können Sie die Sendung einfach herunterladen und an Ihrem Computer erneut hören unter www.horeb.org. Im Infofeld zur Sendung gibt es auch viele Informationen. Einfach darauf klicken und ja, reinschauen. Gleich im Programm geht es weiter mit dem Wunden Rosenkranz. Herzlichen Dank, Pater Maximilian, dass Sie sich für heute Zeit genommen haben, dass Sie für uns da waren. Und heute ist ja auch der Priester Donnerstag. Darf ich Sie um Gebet und um den Segen bitten.
O Vater, lass unter den Christen viele und heilige Berufungen zum Priestertum entstehen, die den Glauben lebendig halten und die dankbare Erinnerung an deinen Sohn Jesus bewahren, durch die Verkündigung seines Wortes und durch die Verwaltung der Sakramente, durch die du deine Gläubigen ständig erneuerst.
Schenke uns heilige Diener deines Altars, die aufmerksame und eifrige Hüter der Eucharistie sind, des Sakramentes der äußeren Hingabe Christi für die Erlösung der Welt.
Rufe Diener deiner Barmherzigkeit, die durch das Sakrament der Versöhnung die Freude deiner Vergebung verbreiten.
O Vater, lass die Kirche mit Freuden die zahlreichen Inspirationen des Geistes deines Sohnes aufnehmen und lasse sie, deiner Lehre fügsam, Sorge tragen für die Berufung zum priesterlichen Dienst und zum geweihten Leben.
Unterstütze die Bischöfe, die Priester, die Diakone, die Menschen des geweihten Lebens und alle in Christus getauften, damit sie treu ihre Sendung erfüllen im Dienst des Evangeliums. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Maria, Königin der Apostel,
bitte für uns.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten und makellosen Jungfrauen Gottes, Mutter Maria, aller Engel und aller Heiligen, besonders auch des heiligen Pfarrers von Ars, segne und behüte euch und alle, die mit uns über das Radio verbunden sind, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Andreas Martin.